Corona aktuell, der Podcast der Bundesregierung.
Hallo, willkommen zu einer weiteren Folge von Corona aktuell, dem Podcast der Bundesregierung. Ich bin Sven Siebert, ich bin Journalist und ich spreche hier mit Mitgliedern der Bundesregierung über das, was in der Corona-Krise passiert. Das ist heute die 12. Folge und schon die zweite, in der wir uns mit der Corona-Warn-App beschäftigen, die inzwischen gelauncht wurde. Vor ein paar Wochen habe ich hier mit Gottfried Ludwig, Abteilungsleiter im Bundesgesundheitsministerium, gesprochen und da ging es vor allem um die Sicherheitsaspekte der App. Sie können das auch nochmal nachhören. Heute ist mein Gast Dorothee Beer. Sie ist Staatsministerin im Bundeskanzleramt. So heißen dort die parlamentarischen Staatssekretärinnen. Vor allem aber ist sie die Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung. Dorothee hat Politikwissenschaften studiert. Sie war stellvertretende Generalsekretärin der CSU. Sie ist seit 2002 Mitglied des Bundestages, war in der Unionsfraktion im Bundestag für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zuständig. Sie war parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur. Und seit März 2018 ist sie Staatsministerin für Digitales. Guten Tag, Frau Beer.
Hallo, Herr Siebert, grüße Sie.
Frau Beer, als erstes eine Frage aus der analogen, gar nicht so digitalen Welt. Muss ich zu meinen Mitmenschen eigentlich noch Abstand halten? Tun Sie es?
Also ich halte sehr stark Abstand, aber nur physisch, natürlich nicht sozial, ja, und natürlich auch nicht emotional. Aber selbstverständlich halte ich mich noch an die Vorgaben wie eine Mund- und Nasenbedeckung, Abstand, Hygiene natürlich ganz, ganz wichtig, definitiv, ja.
Jetzt gibt es die Tracing-App, die Corona-Warn-App, wie sie offiziell heißt. Schützt die mich vor einer Infektion?
Also die App hilft uns einfach, dass wir neben den Maßnahmen, die ich gerade aufgezählt habe, es schaffen können, auch digital mit einem sogenannten digitalen Baustein auch Infektionsketten erstens mal früher durchbrechen können und zum Zweiten, dass wir auch eine Gedächtnisstütze haben, weil es ja jetzt, wo das Leben auch langsam wieder anläuft, wo auch wieder mehr Menschen auf einem Raum sein dürfen, weil es dann leichter ist, auch zu wissen, hatte ich mit einer infizierten Person beispielsweise Kontakt. Und weil ich natürlich auch in bestimmten Bereichen, wenn ich jetzt öffentliche Verkehrsmittel nutze, wenn ich Bahn fahre, wenn ich U-Bahn fahre, wenn ich Bus fahre, ja gar nicht weiß, mit wem ich alles zusammen war. Also insofern ist sie für uns ein ganz, ganz wichtiger Baustein mit allen anderen Maßnahmen, wie eben aufgezählt.
Wir spielen das jetzt mal durch. Ich habe mein Betriebssystem aktualisiert und die App runtergeladen. Das war unkompliziert. Jetzt sagt mir mein Smartphone, dass ich ein unbekanntes Infektionsrisiko habe, weil ich die App noch nicht lange genug nutze. Was wird mir die App morgen sagen?
Ja, also das hat sie bei mir gestern auch, als wir sie vorgestellt haben, angezeigt. Und jetzt einen Tag später sagt einem die App schon, dass man kein Infektionsrisiko hat, weil man mit keiner Person zusammen war. Also hatte ich heute einen grünen Hintergrund beispielsweise.
Und wie geht's dann weiter? Gibt's jetzt Abstufungen zwischen niedrig und unbekannt und hoch? Und was passiert, wenn ich jetzt den Status aktualisiere?
Also die App teilt mir mit, ob ich eine Risikobegegnung hatte, seit wann auch die App aktiv ist. Und wenn ich eine Risikobegegnung hatte, dann informiert mich mein Handy und gibt mir nochmal eine Risikoeinstufung, ob sie hoch ist, ob sie niedrig ist, ob sie unbekannt ist. Natürlich auch je nach Signalstärke und der Dauer und des Kontakts, den man hatte und auch weiteren Faktoren, also auch Abstand beispielsweise. Und diese Risikoeinschätzung bekommt man dann auch durch eine Push-Nachricht, wenn ein Kontakt sich infiziert hat und wenn er es auch gemeldet hat.
Das heißt, ich muss nicht jeden Tag irgendwie auf meine Taste da drücken und gucken, wie ist jetzt mein Status, sondern wenn sich mein Status ändert, dann rührt sich mein Handy von sich aus.
Ja, man soll auch gar nicht die App die ganze Zeit aufrufen. Ich bin heute auch schon mehrfach gefragt worden, ob es da auch Spiele drauf gibt, so Gamification, wann man Levels durchgespielt hat. Also die App soll einfach im Hintergrund laufen. Die soll auch sehr niedrig im Energieverbrauch sein, also wenig Akkukosten. Und eigentlich soll man sie sich draufladen und dann auch wieder vergessen.
Das heißt, es kann nichts passieren, ich verpasse nichts, wenn ich nicht morgens drauf gucke, wie mein Status ist.
Genau, es ist anders, als mal schnell früh Social Media zu checken. Also im Idealfall spielt man da nichts durch, sondern hat sie einfach.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist mein Risiko immer noch niedrig. Auch wenn ich möglicherweise jemanden getroffen habe, der einen positiven Test hatte, aber ich war nicht nahe genug oder nicht lange genug mit ihm zusammen.
Naja, also ja, es gibt bestimmte Faktoren, wie eben angesprochen, natürlich Länge, natürlich auch die Art des Abstands. Aber wenn Sie eine sehr intensive, sehr innige Begegnung hatten, ist natürlich dann die Länge nicht so das ganz Entscheidende. Oder wenn jemand auch kurz an Ihnen vorbeilaufen würde und Ihnen mitten ins Gesicht niesen würde, dann wäre das ja auch keine längere Begegnung an der Stelle. Also ja, es werden Parameter festgelegt, auch natürlich in Absprache mit dem RKI. Das war aber im Vorfeld auch schon so. Also auch analog waren diese Parameter eben schon gegeben. Und natürlich kann ich auch 30 Minuten jemanden 2 Meter entfernt sein und mich nicht anstecken, der eventuell infiziert ist. Ich kann aber auch nur eine Sekunde mit jemandem zusammen sein und den küssen oder sich anniesen lassen. Dann schaut das Ganze natürlich anders aus.
Insofern kann mir die App ja auch nur sozusagen einen ungefähren Hinweis auf mein Infektionsrisiko geben.
Genau, natürlich kann man dann trotzdem sagen, man macht einen Test, lieber einen Test mehr als einen Test zu wenig an der Stelle. Und wie gesagt, es ist ein Baustein, es gilt weiterhin die AHA-Regel mit Abstand, Hygiene und Alltagsmasken.
So, wenn ich jetzt eine Warnung erhalte, wenn jetzt mein Handy mir sagt, du hast ein erhöhtes Risiko, was passiert dann? Eine Freundin von mir, die hat gesagt, ich lade mir diese App erst runter, wenn ich genau weiß, was passiert, wenn ich diese Warnung bekomme. Muss ich dann nach Hause gehen? Muss ich dann in Quarantäne gehen? Darf ich dann nicht mehr im Büro sein? Ich will das vorher wissen, bevor ich diese App runterlade. Also, wenn jetzt ein Warnhinweis kommt, was passiert dann und was sagt mir mein Handy, was ich tun soll?
Also zunächst mal können Sie Ihrer Freundin sagen, dass sie sich die App runterladen kann und dass sie sich mal unsere ganzen Beispiele beziehungsweise auch die Funktionen, die wir da draufgespielt haben, auch erstmal durchlesen kann, weil schon alleine das Runterladen der App nämlich zu gar nichts führt, wenn ich da nicht noch ein Opt-in mache, dass ich die App dann auch tatsächlich nutzen möchte. Also nur durchs Runterladen alleine passiert schon gar nicht und ich überspitze jetzt mal, es werden dann auch, selbst wenn ich ein Opt-in mache, keine virtuellen Handschellen angelegt, die mich dann zwingen, zu Hause zu bleiben. Oder die App, was man manchmal so liest, einen dann in Quarantäne schickt. Das kann sie natürlich gar nicht, sondern die App macht nur Vorschläge, wie man sich dann zu verhalten hat. Also die sagt dann eben, wie das Risiko ist. Dann kann man sich testen lassen. Dann kann man, wenn der Test auch positiv ausgefallen ist, sich eine TAN geben lassen. Man kann dann mit dieser TAN, die man dann eingibt, auch in der App dann seine Kontakte warnen. Man muss das alles aber nicht machen. Also man könnte theoretisch auch die App nutzen. Man könnte sogar das Opt-in wählen. Und man könnte dann auch, sage ich jetzt mal so in meiner Sprache, im Worst Case, gar nichts machen und könnte trotzdem auch dann als Infizierter oder als Infizierte niemanden warnen und einfach so weiterleben wie vorher. Das hat keine rechtlichen Konsequenzen, weil das ja alles auf Freiwilligkeit beruht.
Nochmal ganz kurz, Opt-in heißt?
Opt-in bedeutet, dass wenn ich mir die App runtergeladen habe, werde ich nochmal von der App gefragt, ob ich eigentlich diese Corona-Warn-App auch tatsächlich nutzen möchte, ja. Ob ich überhaupt diese Bluetooth-Messung auch installieren möchte, um überhaupt dann bei anderen Kontakten mit diesen Zufallsnummern, die alle paar Minuten neu vergeben werden, ob die dann überhaupt gefunden werden dürfen. Also es ist nochmal eine zusätzliche explizite Einwilligung.
Wird jeder getestet, der eine Warnung erhält?
Nein. Das ist dann auch die Entscheidung eines jeden Einzelnen, ob er sich testen lassen will. Wir zwingen ja auch niemanden zum Testen.
Okay, aber wenn ich jetzt eine Warnung erhalten habe und ich wende mich jetzt an meinen Arzt oder ans Gesundheitsamt, sagen die dann, kommen Sie her, Sie kriegen einen Test?
Ja, das sagen sie dann. Genau, das haben wir mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung auch so abgesprochen. Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung hat versichert, dass jeder, der einen Alarm über die Warn-App erhält, auch kostenlos getestet wird, auch wenn er keine Symptome hat.
So, jetzt habe ich auf meinem Handy den Hinweis, ich habe ein niedriges Infektionsrisiko, weil ich noch niemanden getroffen habe, dessen Handy mir eine Warnung hätte geben können. So, jetzt bin ich aber vielleicht einer von denen, die sich nie die Hände waschen, die nie eine Maske tragen, die immer alle Bussi-Bussi begrüßen und keinen Abstand halten. Dann ist doch sozusagen der Hinweis, ich habe ein geringes Infektionsrisiko, eigentlich ein irreführender Hinweis. Das gibt mir doch irgendwie ein falsches Signal. Das sagt doch dann möglicherweise, das, was du machst, ist richtig, weil dein Risiko gering ist.
Naja, ich meine, bei manchen kann man dann auch wenig machen. Also wenn sich jemand sowieso immer unvernünftig verhält und glaubt, dass dann die App das Allheilmittel ist, dann hat er das halt auch falsch verstanden. Mehr als, dass wir jeden Tag sagen können, die App ist ein Baustein unter vielen. Die App ist kein Allheilmittel. Ein bisschen müssen wir auch noch in unserem Land auf Eigenverantwortung der Bürger setzen und auch ein bisschen auf den gesunden Menschenverstand jedes Einzelnen.
Und dazu gehört, App hin oder her, immer noch Abstand halten, Maske tragen, Hände waschen.
Genau. Aber ich fände es ehrlicherweise auch vor Corona schon, hätte ich schon gut gefunden, wenn sich die Leute regelmäßig die Hände waschen.
Ja, aber vielleicht hat es ja noch ein bisschen geholfen. Jetzt sind die Zahlen niedrig. Die Infektionswahrscheinlichkeit ist im Moment sehr gering. Warum brauche ich da die App?
Ja, das ist ja gut, dass es jetzt genau kommt, weil jetzt eben, wie ich vorhin auch schon angesprochen habe, natürlich die anonymen Kontakte auch wesentlich mehr zunehmen. Weil davor, Auch im sogenannten Lockdown war es ja so, dass ich genau wusste, mit wem ich Kontakt hatte, eben mit meiner Kernfamilie oder diejenigen, die gearbeitet haben. Wenn sie nicht gerade Supermarkt-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, ja trotzdem ein sehr begrenztes Umfeld hatten, mit welchen Menschen sie jeden Tag auch zu tun hatten. Mhm. Und das heißt also, diese anonyme Nähe, die ja wieder zunimmt, ob im Bus, ob auf einer Demonstration, da ist es natürlich ganz besonders wichtig, dass man jetzt die App auch hat, die zum Einsatz kommt und die auch im Idealfall dazu führen kann, dass wir gar keine zweite Welle bekommen.
In meinem App Store steht jetzt, wenn ich das Ding runterladen will, die Altersangabe 17 plus. Spricht etwas dagegen, dass meine Kinder die App auch verwenden?
Ich finde das ganz wichtig, dass Kinder, so sie denn schon ein Handy haben, und Jugendliche auch die App verwenden. Es ist nur deswegen so, weil bei den Kindern die Eltern auch als Sorgeberechtigte zustimmen müssen. Kinder ab 16 können die Zustimmung sich selbst erteilen. Alle, die unter 16 sind, da müssen die Eltern einfach nochmal einwilligen. Da sehe ich eher ein größeres Problem. Also ich bin da öfter jetzt darauf angesprochen worden, auch von Schülerinnen und Schülern, dass sie die App haben, dass sie sie auch nutzen dürfen, auch von ihren Eltern aus, aber dass es an den Schulen Handyverbot gibt. Also ich setze mich ja schon lange gegen ein Handyverbot ein, und da wäre es natürlich jetzt sinnvoll, vielleicht bekommen wir die Kultusministerien durch die Corona-Warn-App dazu, das ein bisschen anders zu sehen in Zukunft.
Da bin ich gespannt. Ich würde jetzt ganz gerne kurz mal auf die Entwicklung der App nochmal zu sprechen kommen. Hat das zu lange gedauert?
Ich finde, es war Turbo, den wir eingeschaltet haben. Also in 50 Tagen so eine komplexe App zu entwickeln. Wir haben ja die Schnittstellen von Apple und von Google tatsächlich erst am 20. Mai bekommen. Dann ist es ja auch für die großen Unternehmen Neuland, wenn ich das so flapsig sagen darf, diese Bluetooth-Abstandsmessung auch zu nutzen.
Ja, das muss man vielleicht dazu sagen. Diese Bluetooth-Funktion hat man bisher ja für solche Zwecke überhaupt nicht genutzt.
Genau, und das ist ganz, ganz neu, und deswegen war es eigentlich Wahnsinn, wie schnell es war, noch dazu, wenn man sich mal überlegt, wie viele unterschiedliche Player da dabei sind. Also Wirtschaft, Industrie, Wissenschaft und Politik, die alle an einem Strang gezogen haben. Also dafür war es sehr schnell.
Die Akzeptanz, das Ding auch tatsächlich zu nutzen, die wäre ja wahrscheinlich höher gewesen, wäre man zu einem früheren Zeitpunkt im Verlauf der Pandemie mit der App dran gewesen, oder?
Ja, wobei wir sehr zufrieden sind. Also wenn ich nach gerade mal einem Tag schon 6,5 Millionen Downloads habe, dann hat es unsere kühnsten Erwartungen übertroffen, gerade auch wenn ich vergleiche, wie die Apps in den Nachbarländern runtergeladen wurden.
Ja, also Frankreich habe ich, glaube ich, 1,5 Millionen oder sowas.
Nach ein paar Tagen, ja. Italien hat mir heute gesagt 2 Millionen. Also deswegen, ja, hat es wirklich alle unsere Erwartungen übertroffen.
Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Menschen in anderen Ländern da skeptischer sind?
Naja, also wir haben natürlich auch eine sehr, sehr große Marketingkampagne gemacht. Wir haben erstens mal es gemeinsam als Bundesregierung vorgestellt. Wir haben die Unterstützung der DAX-Konzerne, wir haben die Unterstützung von Influencern, wir haben die Unterstützung insgesamt der Industrie, Mittelstand, ganz, ganz viele, die im Netz unterwegs sind. Also wir haben uns da auch als Bundesregierung sehr stark reingehängt, haben das auch sehr transparent gemacht, und wir haben mit Open Source gearbeitet. Wir haben uns für die dezentrale Lösung entschieden. Frankreich setzt ja auf die zentrale Lösung. Da hätten wir sicherlich auch nicht diese Zugriffszahlen, wenn wir uns für eine zentrale Lösung der Speicherung entschieden hätten. Deswegen haben wir, glaube ich, sehr, sehr viel richtig gemacht. Ich würde sogar mal sagen, dass wir ausnahmsweise mal alles richtig gemacht haben, weil wir auch die Community mit einbezogen haben. Wir hatten ja bei der ganzen Entwicklung über 7000 Eingaben auch aus der Community, die auch im Großen und Ganzen oder sehr stark berücksichtigt wurden. Und wenn man sagen kann, man hat von Transparency International über den Chaos Computer Club bis hin zum Bundesbeauftragten für den Datenschutz, BSI, also Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik, TÜV, der mit drüber schaut. Ja, da muss man einfach sagen, so wäre es wünschenswert, wenn es bei jedem IT-Projekt laufen würde der Bundesregierung.
Und wird es bei den nächsten IT-Projekten der Bundesregierung vielleicht auch so sein?
Das hoffe ich. Ich arbeite zumindest dran.
Dieses Verfahren zum Beispiel, so einen Code vorher zu veröffentlichen und zu sagen, meldet euch, wenn ihr Fehler findet, wenn ihr Bedenken habt, das ist doch ein Verfahren, was sicher in anderen Fällen auch funktionieren würde.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin großer Fan von Open Source, deswegen freue ich mich, dass ich da auch tatsächlich habe auch einigen Kolleginnen und Kollegen beweisen können, dass es funktioniert.
Jedenfalls, vielleicht hat sich das ja inzwischen geändert, aber in Umfragen waren gerade Jüngere skeptisch oder nicht bereit, sich die App runterzuladen, als vor dem Launch der App danach gefragt wurde. Haben Sie eine Erklärung dafür, und wie erreicht man die jetzt?
Ja, also es gab auch viele. Ich habe sogar auch mit einem meiner Mitarbeiter gesprochen, ob er sich die App jetzt schon runtergeladen hat gestern früh. Und dann hat er gesagt, nee, er wartet jetzt erstmal die offizielle Vorstellung ab. Ja. Also habe ich gesagt, nee, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann hat er es dann doch vorher gemacht. Aber das habe ich schon öfter erlebt, dass die Leute erstmal gesagt haben, jetzt warten wir erstmal, lassen wir es mal uns vorstellen. Und dann ist es ja wirklich ganz schnell auch mit der Durchdringung gegangen. Also wir sind da insgesamt vorsichtiger. Ich sag mal, in unserem Land ist es so diese totale Technikbegeisterung und die Lust auf Neues, die Lust auf Wandel, die Lust auf Veränderung ja grundsätzlich nicht gegeben. Und das ist natürlich ein bisschen auch in unserer DNA so angelegt, aber auch bei den Jüngeren. Also man muss ja eigentlich eher entfliehen auf Social Media oder man kann auch die Follower oder diejenigen, mit denen man verbunden ist, an einer Hand abzählen, die sich nicht runtergeladen haben.
Wir haben ja jetzt schon die Erfahrung gemacht, dass man zum Beispiel bei einem Update irgendeines Programms oder eines Betriebssystems relativ kurz danach nochmal ein neues Update bekommt, weil irgendwo was schiefgegangen ist, weil irgendwo noch ein Bug drin sitzt, weil irgendeine Tür offen ist, die eigentlich zu sein müsste. Jetzt ist ja auch diese App in Simulationen getestet worden, aber jetzt kommt der Einsatz im wahren Leben. Was passiert, wenn Bluetooth zur Abstandsmessung nicht richtig funktioniert oder wenn die Übermittlung der Identifikationscodes nicht richtig klappt? Was passiert, wenn die App nicht richtig funktioniert?
Wie bei jeder einzelnen Applikation auch, wird halt nachgebessert werden. Also wenn meine Software perfekt ist, ist sie veraltet. So einfach ist es. Und deswegen haben wir immer gesagt, das ist ein liquider Prozess. Der wird nie zu Ende sein. Und diese Tests, die gemacht wurden mit Nutzerinnen und Nutzern zwischen 17 und 50 Jahren, mit blinden Personen auf Cocktailpartys, als Restaurantbesuch, als Demonstration, im Schulunterricht, auf Zugfahrten und, muss man ganz einfach sagen, es ist ein lernendes System. Und wenn da irgendwo was auftaucht, wie halt auch schon in der Entwicklungsphase, dann wird es fixiert.
Das heißt, ich muss damit rechnen oder wir müssen damit rechnen, dass in einigen Tagen oder in einigen Wochen es eine Meldung gibt, bitte aktualisiere mal deine Corona-App.
Ja, das hoffe ich, dass die Aufforderung kommt, weil wir natürlich auch mittelfristig sogar wollen, dass wir mit einem Update es auch hinbekommen können, dass auch anonyme Datenspenden möglich sind. Also wenn sich jemand dann entscheidet, vielleicht doch, wenn wir einen Forschungsserver gebaut haben, dass dann die Daten auf einem Forschungsserver landen, wenn die dann anonym gespendet werden sollen, dann brauche ich sowieso auch nochmal ein Update, um dann auch eine Einwilligung abzuholen. Für diejenigen, die das nicht wollen, wird selbstverständlich dann auch niemand dazu gezwungen werden. Aber weil wir das ja auch gemerkt haben, jetzt auch in der Diskussion, wenn dann immer gefragt wird, ja, wie viele sind infiziert? Und ja, muss man sagen, man weiß es ja nicht, weil das ja alles dezentral gespeichert ist. Mhm. Aber wenn es dann eben doch Bürgerinnen und Bürger gibt, die sagen, nein, ich möchte auch meine Daten der Wissenschaft zur Verfügung stellen, dann brauchen wir also nicht nur, wenn was schiefgelaufen ist, sondern wenn wir tatsächlich auch noch Verbesserungen machen wollen, brauchen wir definitiv öfter Updates.
Wenn ich jetzt meine Daten freiwillig zur Verfügung stelle in einer späteren Phase, dann bleiben die aber immer noch anonym, oder?
Genau.
Die Datenschutzbedenken, die insgesamt ja eine große Rolle spielten in der Entwicklung der App und die berücksichtigt worden sind, die schränken aber den praktischen Nutzen der App ein.
Die Bedenken, ja, aber die haben wir ja immer in Deutschland. Deswegen haben wir ja auch umgeswitcht und haben gesagt, auch wenn die Wissenschaft sich von Anfang an eine zentrale Speicherung gewünscht hat, wir machen es dezentral, weil das Entscheidende ist, dass wir das Vertrauen unserer Bürgerinnen und Bürger haben. Und wir haben jetzt eine große Akzeptanz und wenn selbst der Chaos Computer Club sagt, sie finden nichts Negatives an der App und das ist total ungewöhnlich, dass sie mal der Bundesregierung nichts ins Stammbuch schreiben können, dann würde ich sagen, dass wir schon alles richtig gemacht haben.
Die Bundesregierung ist jetzt zu der Überzeugung gekommen, eine gesetzliche Regelung für die Nutzung der App sei nicht nötig. Das wird in anderen Ländern zum Teil anders diskutiert, das wird auch bei uns anders diskutiert. Von Seiten der Opposition gibt es Forderungen nach einer gesetzlichen Grundlage. Warum soll es die nicht geben?
Naja, weil wir es nicht brauchen. Deutschland und Europa haben sowieso schon ein extrem hohes, sogar das höchste Datenschutzniveau. Wir haben eine freiwillige App. Es ist keiner gezwungen, sie sich runterzuladen. Und selbst wenn ich ein Begleitgesetz machen würde und würde reinschreiben, dass es zum Beispiel verboten ist, dass eine App verpflichtend eingeführt wird, das könnte ich ja, wie ich es vorhin schon erklärt habe, mit dieser mehrfachen Freiwilligkeit ja gar nicht, weil selbst das Runterladen überhaupt nichts bringt, wenn ich dann in der App nicht nochmal meine Opt-ins bestätige. Also auch technisch ist die so gebaut, dass so ein Gesetz überhaupt keinen Sinn macht.
Ja, also ich könnte die App auf meinem Handy haben, aber ich benutze sie nicht, das kann ja dann keiner kontrollieren.
Genau.
Ja.
Genau.
Es gibt aber die Fragen, beispielsweise, wenn ich jetzt also einen positiven Test habe und diese Erkenntnis teile ich nicht mit meinen Kontakten und ich bewege mich weiter durch die Gegend oder umgekehrt, ich habe eine dringende Warnung bekommen, du hast ein erhöhtes Infektionsrisiko und ich verhalte mich trotzdem nicht danach. Kann da nicht irgendeiner sagen, das ist jetzt fahrlässig, das ist vielleicht grob fahrlässig, das führt am Ende zur Körperverletzung und eigentlich hättest du dich anders verhalten müssen?
Es erfährt ja niemand. Sie sind ja der Einzige, der es weiß.
Vielleicht habe ich es jemandem erzählt. Vielleicht erzähle ich es nach einer Woche meinem Chef. Ich habe übrigens die ganze Zeit irgendwie eine dringende Warnung und ich habe mich trotzdem nicht anders verhalten. Kann der da nicht sagen, bist du wahnsinnig, ich verklag dich, du schickst mir hier die ganze Firma in Quarantäne?
Naja, also das ist mir dann schwer, so eine Beweislast zu führen an der Stelle. Das ist schon sehr hypothetisch. Aber allein Ihre Frage ist, glaube ich, auch eine typisch deutsche Frage.
Naja. Aber dann nochmal konkret, was passiert mit dem, der eine dringende Warnung bekommt, aber trotzdem nicht zum Arzt geht?
Mit dem passiert nichts, er ist halt eine Gefahr für andere. Aber das ist das Gleiche, wie wir die Demonstrationen vorm Reichstag hatten, wo es Menschen gab, die halt sich gegenseitig absichtlich angenießt haben. Man wird halt immer auch Idioten in der Gesellschaft haben, Punkt.
Eine letzte Frage, und zwar eine Frage an die Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung. Bringt Corona eigentlich einen großen Digitalisierungsschub? Ist das jetzt der große Fortschritt in Deutschland für Digitalisierungsfragen?
Ja, finde ich schon, definitiv. Also ich habe vor 2 Jahren gesagt, dass ich glaube, dass wir, um einen Anschub zu bekommen, so wie es Roman Herzog mal im Analogen als Ruck bezeichnet hat, der durch Deutschland gehen muss, immer so auf den digitalen Tritt in den Hintern gehofft. Ich habe gedacht, im Worst Case ist es irgendwo, dass wir wirtschaftlich mal müssen, weil wir gar nicht mehr anders können, um weiterhin Wachstum zu haben. Ich habe natürlich nie an eine Pandemie gedacht, aber diese Pandemie, diese Krise hat uns schon vor Augen geführt, erstens mal, wo Defizite da sind und zweitens mal hat sie uns aber auch gezeigt, was schon alles da ist, was vielleicht noch nicht ausreichend genutzt wird. Und ob das jetzt in der Gesundheit ist, ob das in der digitalen Bildung ist, also auch diese ganzen Ausreden, was angeblich alles nicht gehen würde, als es musste, ging es ja dann doch. Das ist ja das Spannende. Ich habe ja vorhin gesagt, wir wollen zwar nicht, aber wir sind als Land schon in der Lage, wenn wir müssen, dann auch performen zu können. Und Stichwort Resilienz hat uns Corona sehr, sehr viel gebracht, auch um zu wissen, wenn mal wieder irgendwas ist. Und es müssen ja gar keine Pandemien sein. Ich denke auch bei manchen großen Kongressen, die wir haben, da kann es ja auch sein, dass man an einem Tag sagt, alle fliegen zu einem bestimmten Kongress und in der Nacht ist Blitzeis und man muss umswitchen auf eine hybride oder eine rein digitale Veranstaltung. Dann ist eben alles schon da und jeder hat es auch schon mal erprobt und weiß, dass es nicht wehtut, auf eine Taste zu drücken. Also dafür hat Corona meines Erachtens viel gebracht und hat auch all den Nörglern und Bedenkenträgern und Pessimisten den Wind aus den Segeln genommen, weil sie nicht mehr behaupten können, dass es nicht geht, weil es geht doch.
Vielen Dank. Das war Dorothee Bär. Vielen Dank für das interessante Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Ich werde mich hier in den kommenden Wochen mit weiteren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern aus der Bundesregierung unterhalten. Und ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei.
Das war Corona aktuell, der Podcast der Bundesregierung. Aktuelle Informationen unter bundesregierung.de/coronavirus.